Ja, ich denke, das ist im Wesentlichen eine ziemlich unheilige Allianz zwischen lateinamerikanischen, offiziell inzwischen teilweise linksorientierten Ländern, also etwa die Chavez-Administration in Venezuela, aber in anderen lateinamerikanischen Ländern ähnlich, mit diese unheilige Allianz mit dem Islamismus, vor allem mit dem Iran, mit dem Ahmadinejad-Regime. Und das verträgt sich eigentlich, Sie haben es ja angesprochen, ist ein ideologisches Problem, verträgt sich eigentlich nicht mit linken emanzipatorischen Grundprinzipien sozialer Emanzipation, sondern wenn man sich den Iran und den Islamismus überhaupt anschaut, das ist eben ein Moment der kapitalistischen Barbarei und des Übergangs auch in barbarische Formen in der Krise des Kapitalismus. Und diese Allianz hat also was Schauerliches für meine Vorstellungen.
Mhm. Und nochmal zurückzukommen, wo liegt denn da die gemeinsame politische Einstellung dann also konkret?
Naja, also konkret ist es natürlich eine Orientierung, die jetzt ganz krud ökonomisch, ökonomistisch, manchmal gibt es ja auch sowas wie einen Realökonomismus, die auf einer Allianz von Ölstaaten beruht, die im Zuge der globalen Defizitkonjunkturen und der jetzt mittlerweile von Staatsinterventionen geschürten Defizitkonjunktur, nachdem die Finanzblasen geplatzt sind, die also hier sozusagen einen Rohstoffboom erleben und die sich hier gemeinsam zu orientieren versuchen. Und das hat eben auch seinen ideologischen Ausdruck, eben weniger eine im Sinne einer sozialen Emanzipation, wie ich das schon angedeutet habe, sondern ein kruder Anti-Amerikanismus und in dem Kontext eben diese Allianz mit dem Islamismus. Und da ist wohl auch anzusiedeln die ja eher symbolische Politik gegenüber dem Israel-Palästina-Konflikt, also eine Parteinahme für die Palästinenser gegen Israel.
Mhm. Sie haben es gerade eben schon angeschnitten, falls Sie da richtig verstanden haben, dass quasi südlichen Länder Lateinamerikas schon immer ein recht gutes Verhältnis zu dem Iran haben. Was hat sich aber denn jetzt geändert, dass man gerade Ende 2010 beziehungsweise Anfang 2011 einen unabhängigen Palästinenserstaat anerkennt? Also was hat sich da quasi politisch, wirtschaftlich in den Koordinaten, in den internationalen Beziehungen verändert?
Also ich denke, es hat sich jetzt nichts Grundsätzliches verändert. Das läuft ja alles schon seit längerem. Beispielsweise hat schon während des Gaza-Kriegs Venezuela die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen. Es gab übrigens auch antisemitische Ausschreitungen in Venezuela von Chavez-Anhängern, etwa gegen Synagogen im Land, was mal in der ganzen westlichen Presse nur ganz marginal, wenn überhaupt, erwähnt worden ist. Und ich denke, das ist nur die Fortsetzung davon. Ich meine, die Frage ist natürlich, warum jetzt diese Orientierung an einem palästinensischen Staat? Da wären eigentlich Fragen zu stellen, die jetzt mit diesem konkreten Auslöser wenig zu tun haben, sondern die ganz grundsätzlich gelten. Das ist eben zum Beispiel die Frage, wer eigentlich diese sogenannten Palästinenser diskriminiert. Mehr als die Hälfte davon lebt ja in den umliegenden arabischen Staaten, alles Folgeprodukte des Osmanischen Reichs und der beiden Weltkriege. Also diese Staaten gab es vorher ja gar nicht. Die sind also ziemlich synthetische Gebilde und mehr als 50% der jetzt als Palästinenser apostrophierten Araber leben dort. Und die sind in all diesen Staaten, ob jetzt im Libanon, in Syrien, in Ägypten und vor allem in Jordanien, sind sie eigentlich diskriminiert. Denen wird also die Staatsbürgerschaft verweigert. Sie werden künstlich in Ghettos gehalten als sogenannte Flüchtlinge. Sie haben keine Arbeitserlaubnis zum großen Teil und so weiter. Also die Diskriminierung in den arabischen Bruderländern ist eigentlich stärker als in Israel selber. Und auch das wird in der ganzen Weltöffentlichkeit und speziell auch in der Linken eigentlich so gut wie überhaupt nicht thematisiert.
Mhm. Sie schreiben ja, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästina im Endeffekt dann nur so ein Stellvertreterkonflikt ist, der wiederum eine soziale Dimension auf globaler Ebene erreicht. Das war ein paar Monate bevor eben die Mehrheit der lateinamerikanischen Staaten so einen palästinensischen Staat anerkannt hat. Was bedeutet das nun für die Dimension dieses Stellvertreterkonflikts?
Ja, also ich meine, die Frage ist natürlich, was haben eigentlich diese Palästinenser davon, einen eigenen Staat zu bekommen? Mhm. Im Sinne der sozialen Emanzipation oder auch nur Verbesserung ist davon eigentlich überhaupt nichts zu erwarten. Die werden dann eben auch ein mehr oder weniger barbarisches Regime kriegen, wie es jetzt schon die Hamas im Gazastreifen etabliert hat, mit irgendwelchen Clanhäuptlingen oder eben islamistischen Warlords in gepanzerten Limousinen und ohne jegliche ökonomische und soziale Perspektive. Die wäre natürlich unter den heutigen Weltbedingungen sowieso nur eingeschränkt gegeben. Aber wichtig wäre es zum Beispiel, dass sie eben diese Palästinenser in den umliegenden arabischen Staaten, wo sie ja großenteils sich befinden, tatsächlich volle Staatsbürgerschaft und Arbeitserlaubnis bekommen. Und das hieße aber natürlich, dass diese Idee eines palästinensischen Staates im Prinzip ja auf dem Territorium des jetzigen Israel, nicht? Es geht ja nicht einfach darum, dass Israel hier Annexionen gemacht hätte, sondern es ist ja eher umgekehrt so, dass das gesamte Staatsgebiet von Israel beansprucht wird, im Grunde einschließlich des Rückkehrrechts dieser eben in Ghettos gehaltenen Bevölkerung, arabischen Bevölkerung in den umliegenden arabischen Staaten. Und da müsste man eigentlich einen ganz anderen Blick auf diese Situation werfen, gerade unter sozialen Gesichtspunkten, unter Gesichtspunkten sozialer Kritik und Emanzipation, als es momentan eine ja doch sehr etatistisch an Staatsgründungen in Bezug auf Palästina, aber auch sonst an staatlicher Krisenbewältigung orientierte Linke momentan tut.
Und wie schätzen Sie dann quasi dieses Bündnis ein? Quasi ist das wichtig im Hinblick auf den weiteren quasi Fortgang im Nahostkonflikt oder halt nur die Symbolpolitik sozusagen?
Also ich denke, für den konkreten Fortgang im Nahen Osten ist dieses Bündnis mehr symbolischer Natur, wie ich schon gesagt habe, weil Lateinamerika hat ja kein Bein auf dem Boden im Nahen Osten. Das hat eher symbolischen Charakter und es hat eben vor allem ideologischen Charakter, also eine noch stärkere Orientierung dieser sogenannten Linksregimes in Lateinamerika an Kräften wie islamistischen Regierungen und ähnlichen Strömungen in der arabischen Welt, aber auch außerhalb davon. Und die Frage ist natürlich, welche Rückwirkungen das auf die Weltlinke, die globale Linke, auch speziell die europäische und die deutsche Linke hat, je mehr sie sich an diesen Tendenzen orientiert, desto mehr wird das, denke ich, zu einem eben auch ideologischen Stellvertreterkonflikt. Man weiß eigentlich in Bezug auf den Kapitalismus nicht mehr weiter. Man hat diese Krise nicht erklären können, nicht mit den Mitteln, die einem noch zur Verfügung stehen, auch konterkarieren können. Die Kritik geht ins Leere, man hat keinen Begriff von Sozialismus mehr. Aber das Einzige, was man noch weiß, ist, dass Israel ein böser Staat sei und dass die Palästinenser ein gutes Volk, das seine Rechte haben soll. Und da denke ich, dass eine ideologische Aufladung stattfindet, die man nicht anders als im Kern antisemitisch nennen kann. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Und das werden natürlich viele, die da mitschwimmen, irgendwie zurückweisen wollen. Aber die Frage ist eben, wie sieht denn diese Faktizität aus? Eben worauf bezieht man sich da? Beispielsweise die Verharmlosung der Hamas, der Hisbollah und des Ahmadinejad-Regimes. Das ist eben nicht ein Bündnispartner im sogenannten antiimperialistischen Kampf, sondern das sind Erscheinungsformen des Übergangs des Weltkapitalismus in die Barbarei. Anders kann man das, denke ich, nicht sehen.
Nochmal was anderes. Also die Kritik, also es gibt ja oft Kritik quasi an dann diesen lateinamerikanischen Staaten wie zum Beispiel Venezuela oder Brasilien, dass die gemeinsame Sache mit dem iranischen Regime machen, dass Menschenrechte missachtet. Genauso kann man dann quasi aber zurück sagen, okay, es gibt halt EU-Staaten und die USA, die mit Staaten wie zum Beispiel Kolumbien gemeinsame Sache machen.
Natürlich. Also das ist ja sowieso klar. Ich verteidige ja nicht die Politik der EU oder der USA. Nicht? Die Frage ist nur, wie man sich gegen diese weltkapitalistische Entwicklung positioniert, wie man sich gegen den Weltordnungskrieg, der seit mehr als 15 Jahren in gewisser Weise geführt wird, wie man sich zur Krise des Kapitalismus verhält. Und da denke ich eben, dass diese Orientierungen, die hier zum Ausdruck kommen, dass die ganz falsch und gefährlich sind.
Mhm. Genau, und das war dann quasi die Frage, ob es dann so einen Ausweg aus dieser moralischen Auseinandersetzung gibt, so Ihrer Meinung nach.
Ja, also ich sehe das nicht einfach nur als moralisch, ja. Sondern das ist einmal ideologiekritisch, das ist eben dieses ideologische Syndrom, das sich da zusammenbraut, das kritisiert werden muss. Dann aber auch gesellschaftskritisch, also was kann Kapitalismuskritik heute heißen, dass man wegkommt von derartigen Ersatzschlachtfeldern. Und drittens natürlich die konkrete Analyse dieser Situation im Nahen Osten. Und eben auch der Situation dieser palästinensischen Bevölkerung, wo ich eben denke, das Augenmerk müsste viel, viel stärker auf die Situation und die Repressionshaltung der umliegenden arabischen Staaten gerichtet werden. Ja, das ist vollkommen aus dem Blick von linker Kritik in Bezug auf diese Verhältnisse im Nahen Osten. Und das müsste eigentlich mehr in den Fokus gerückt werden, gerade wenn man das Ganze auch als soziale Frage sieht.